Ich habe eine Story zu Beginn mitgebracht, eine Story von unserer Bibelschulzeit in Norwegen. Ist schon ein paar Jahre her. Unser Auftrag war damals, ein professionelles Theaterstück einzustudieren. Ich durfte einen Loverboy spielen. Aber ich sag's euch, wie ich Theater spielen manchmal nicht ausstehen kann. Oh. Und dann umso mehr noch so eine Rolle zu spielen, wo man so richtig aus sich herausgehen muss. Also ich sag's euch, das hat mich so gestretched. Aber ich dachte mir, naja, es wird schon schnell vorbeigehen, ein paar Mal einstudieren, dann mit der Kamera aufnehmen und dann haben wir die Sache, dann ist es gegessen, oder? Ein paar Mal proben und dann ist schon geschafft. Nach gefühlten 10 Durchläufen oder eigentlich noch mehr, denke ich mir, wow, jetzt eigentlich, ich bin schon richtig gut in meiner Rolle als Loverboy, die anderen sind top. Jedes Wort, jede Bewegung sitzt, aber mein Teamleiter, der dachte anders. Und noch einmal, und noch einmal, und noch einmal. Und ich sag's, ich habe es fast nicht mehr ertragen können. Ich dachte mir, ich will endlich, dass dieses Ding im Kasten ist, dass es vorbei ist, dass ich endlich wieder normal sein darf. Und wenn ich so ehrlich sein darf mit euch, ich habe meinem Unmut oder aus meinem Unmut auch nicht wirklich ein großes Geheimnis gemacht. Auf Englisch würde man sagen, mein Attitude wurde immer lauter. Auf Wienerisch könnte man sagen, ich habe meinem Teamleiter immer wieder neu eine Goschen angehängt, weil ich nicht so glücklich darüber war. Aus meiner Sicht war das schon so perfekt einstudiert, aus seiner Sicht konnte es nicht oder scheinbar nicht gut genug sein und noch dazu in dieser Rolle. Aber irgendwann, nach dem 200.000. Mal, war das Ding dann doch im Kasten. Ich war erleichtert, der Tag ging zu Ende und ein neuer Tag begann und irgendwie spürte ich in meinem Herzen, der Heilige Geist klopft bei mir an. Irgendwie höre ich so die Stimme, die leise Stimme, du, eigentlich, das war nicht ganz so gut, wie du dich gegenüber deinem Teamleiter verhalten hast. Das war nicht wertschätzend, das war nicht ehrend. Und ich merke, je mehr ich versucht habe, die Stimme zu verdrängen, desto lauter wurde sie in meinem Herzen. Und irgendwann habe ich mich darauf eingelassen, bin zu meinem Teamleiter, habe ihm gesagt, hey du, das war herausfordernd für mich, aber es war auch nicht richtig gut von mir, dass ich dir gegenüber da so unehrend und nicht wertschätzend war. Es tut mir leid für mein Fehlverhalten. Gesagt, getan und es ging mir echt besser. Und es war wie wenn etwas, das da wachsen wollte in meinem Herzen, nicht nur durch diese Episode, sondern auch später, immer wieder gab es so Episoden, wo ich gestretched war und dann vielleicht dazu verleitet war, Attitude zu zeigen und es auch gezeigt habe und dann diese Stimme vom Heiligen Geist hören durfte, hey, entschuldig dich da. Und das war so wohltuend und so befreiend. Das ist einfach eine Story zu Beginn. Heute geht es weiter mit unserer Predigtserie Apokalypse. Ui, hört sich sehr, sehr heftig an, oder? Oder anders könnte man sagen, die Offenbarung von Jesus Christus. Samuel und ich haben vor mittlerweile mehr als einem Monat circa den Start gemacht und dabei herausgefunden, dass das Buch der Offenbarung zwar nicht an dich geschrieben ist, aber für dich geschrieben ist. Doch eine gute Nachricht, oder? Dann hat der Herbert fortgesetzt mit dem Thema, dass Jesus wiederkommen wird. Das ist klar. Bei all den Fragen, die auch teilweise offen bleiben im Buch der Offenbarung, eins wissen wir, Jesus wird wiederkommen. Die Frage an dich und an mich ist, sind wir bereit dafür, auf sein Kommen? Und heute werden wir fortsetzen mit dem spannenden Titel Christsein ohne Jesus Christus. Ui, hört sich schon mal herausfordernd an, oder? Und wir wollen einen Blick hineinmachen in 2 der 7 Sendschreiben, die eigentlich ganz persönlich von Jesus in der damaligen Zeit adressiert worden sind. Also inspiriert, also der Johannes wurde inspiriert, aber es ist von Jesus eigentlich eine direkte Botschaft an Gemeinden, die es zur damaligen Zeit an einem konkreten Ort gegeben hat. Und da möchte ich euch in ein paar Facts mit hineinnehmen. Und zwar werden wir uns Ephesus und Laodicea anschauen. Und die beiden neben den 5 anderen, wo ihr hier ein Sternchen seht, das waren real existierende Gemeinden, ne? Im damaligen Kleinasien, also heute würde man sagen in der Westtürkei. Und da gibt es auch Überbleibsel auch von der damaligen Zeit, wo man auch gerade an der Küste an Ephesus besichtigen kann. Und wir schauen uns die erste und letzte Gemeinde an, die hier von Jesus adressiert wird. Und Johannes, der eben das Buch der Offenbarung verfasst hat, der war höchstwahrscheinlich in Ephesus, also in der ersten Gemeinde, die hier angeschrieben wird, am stärksten tätig. Das Spannende ist, wenn man jetzt all die sieben, und wir haben jetzt nicht die Zeit, um bei jeder Gemeinde ins Detail zu gehen, aber wenn wir all die sieben uns anschauen, dann sehen wir drei Kräfte, mit denen die Gemeinde damals, auch quer durch die Kirchengeschichte und natürlich auch noch heute zu kämpfen hat. Und eine dieser Kräfte oder eine dieser Auswirkungen, dieser Herausforderungen ist eben Christsein ohne Jesus. Da werden wir nachher dann noch hören, die Gemeinde Laodicea, dass sie reich ist, dass sie satt ist, aber eigentlich geistlich arm ist und entsprechend da herausgefordert ist. Wir sehen aber auch Verfolgung bis aufs Blut und auch schwierige Zeiten damals, quer durch die Kirchengeschichte, aber auch noch heutzutage schwierige Zeiten, ne, für die Gemeinde. Aber interessanterweise, fast überall dort, wo Gemeinde verfolgt wird, auch heute noch, ist sie nichtsdestotrotz wachsend. Ja, sie wächst, sein Reich, seine Gemeinde ist unaufhaltsam, auch inmitten von Verfolgung. Und die dritte Kraft, die damals schon eine Rolle gespielt hat in diesen sieben Gemeinden oder einem Teil der sieben Gemeinden, auch heute noch eine Rolle spielt, ist eben, dass da es eine Versuchung gibt, Kompromisse einzugehen. Kompromisse mit Kultur, aber auch mit heidnischen Religionen, Kompromisse mit Sünde. Und dass da die Gemeinde damals schon und auch heute gefährdet sein kann und es eben umso mehr ein Anliegen von Jesus ist, hier auch erziehend, korrigierend in unser Leben zu sprechen. Das Spannende an Ephesus und Laodicea ist, dass die beiden sich insofern ähnlich sind, dass weder ihr Lehre noch Verfolgung eigentlich nicht eine Herausforderung für sie war, sondern wo es eigentlich gehapert hat, war an ihrer inneren Einstellung, an ihrem Herzen. Da ist was passiert, da ist Jesus als das Zentrum ihrer Anbetung so Schritt für Schritt aus dem Zentrum gerückt. Und Jesus, er spricht diese Veränderung an und er macht es aber sehr liebevoll. Er schneidet nicht ab, er macht nicht einen Knalleffekt mit diesen zwei Gemeinden. Nein, er spricht es sehr klar an, aber vor allem gibt er diesen beiden Gemeinden die Möglichkeit oder den auch Mitgliedern dieser Gemeinden die Möglichkeit umzukehren, zurück zum Ursprung zu kommen, zurück in die Beziehung mit ihm persönlich einzutreten. Und so ist es vielmehr eine Warnung vor einem Wildwuchs, der ja auch, ich habe euch da ein Bild vom Garten mitgebracht, ich weiß nicht, ob jemand wer von euch Garten hat, aber wenn man den Garten einfach Garten sein lässt, dann wird der ziemlich wild, ja, ziemlich verwachsener. Aber wenn du einen schönen Garten haben willst, dann braucht er eigentlich fast sowas wie eine tägliche oder wöchentliche Pflege. Und ich finde es ein schönes Bild für Beziehung, so wie auch Beziehung Pflege braucht, auch unsere Beziehung mit Jesus Pflege braucht. Und so geht es Jesus hier nicht darum, zack, schnipp, schnapp, irgendwie seine Gemeinde, die er so sehr liebt, abzuschneiden, sondern es geht ihm darum, etwas anzusprechen, wo definitiv auch in seiner Gnade und in seiner Kraft eine Kurskorrektur möglich ist. Und das macht er. Das macht er mit seiner liebevollen Stimme. Und da geht es ihm nicht darum, uns runterzudrücken, sondern eigentlich uns zu einem höheren, zu einem besseren Weg der Gemeinschaft mit ihm wiederherzustellen. Und jetzt schauen wir uns Ephesus an, oder Samuel?
Seid ihr ready für einen Brief? Wer schreibt noch Briefe heute? Oder hat die letzte Postkarte empfangen? Weil das, was wir jetzt lesen, ist quasi wie eine Postkarte. Und wer heute seine Bibel dabei hat, es lohnt sich. Ich sehe, manche bewegen sich, das ist ein gutes Zeichen, und schlagen was auf. Und genau, ihr könnt auch hinter mir mitlesen. Und zwar geht es direkt los von Jesus an die Gemeinde in Ephesus. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus. der, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den 7 goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen. Und da unterbreche ich gleich, weil es ist interessant, dass Jesus mit Ephesus startet. Wenn es wirklich stimmt, dass dort Johannes so tätig war, dann heißt es nichts anderes wie: Johannes, ich fange gleich mit dir an. Wie sieht es mit deinem Verantwortungsbereich aus? Wie sieht es mit deiner Gemeinde aus? Wie sieht es da aus, wo du tätig bist? Und nicht mit irgendeinem anderen Bereich, sondern es geht los mit dir, Johannes. Und da sehen wir, okay, spannend. Es ist konfrontierend, aber doch seelsorgerlich. Immer identitätsstärkend für ihn, weil wir lesen direkt: der, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den 7 goldenen Leuchtern umhergeht. Ein Vers davor ist erklärt, die 7 Sterne in der Hand, was ist es? Es sind die Engel. Es ist, wie anders formuliert, ich, Jesus, der dich in der Hand habe, schreibt den Brief an dich. Und das ist doch so schön verpackt, oder? Ich, dein Fundament, schreibe jetzt den Brief an dich. Das ist nicht fern, sondern da ist Verbindung, da ist Sicherheit. Wenn du weißt, dass du in Gottes Hand bist, dann darf dir Gott alles sagen. Dann musst du dich nicht erst da rein verdienen oder so, sondern du bist gehalten. Und das Nächste, Jesus sagt, die goldenen Leuchtern sind die 7 Gemeinden. Jesus geht umher. Und das ist ein Statement, weil Jesus weiß genau, was in Ephesus vorgeht. Und so startet diese Postkarte, dieser Brief an Ephesus. Jesus sagt: ich habe dich in meiner Hand, deshalb schreibe ich den Brief an dich. Ich gehe umher, ich weiß Bescheid, was läuft. Und deshalb geht es weiter. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut. Und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Also eine starke Gemeinde, oder? Was für ein Zeugnis, Durchhaltevermögen. Reine Lehre, die eine Gemeinde, die Böses nicht duldet. Und bei Ephesus finde ich so cool, in Apostelgeschichte 18, 19 lesen wir von dieser Gemeinde, wie es dort richtig Fahrt auf sich genommen hat und wie eigentlich durch diese Gemeinde und den Lehrdienst von Paulus damals das Evangelium in den ganzen Bereich verbreitet worden ist. Wir lesen von Zeichen und Wunder, die geschehen sind, von großen Machttaten Gottes. Und das ist eine krasse Gemeinde, die wirklich Erweckung erlebt hatte, aber auch gleichzeitig eine Gemeinde dort, die im Konflikt steht. Dort gab es einen großen Kult und deshalb war es immer spannend für die Christen, dort auch unterwegs zu sein. Aber sie haben sich nicht entmutigen lassen und waren voller Ausdauer. Was für ein starkes Zeugnis. Und Jesus sagt aber weiter: doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Nach dem Lob kommt ein bisschen der Tadel, was heißt bisschen? Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Andere Übersetzungen sagen auch: du hast die erste Liebe verlassen. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Die Lehre passt, das Durchhaltevermögen passt, aber die Liebe fehlt. Und es ist so ein bisschen wie: die Religiosität stimmt, aber das Herz dahinter fehlt. So ein bisschen wie wenn du unterwegs bist zu deiner Kleingruppe oder pünktlich zum Gottesdienst sein willst, so die weiße Weste bewahren, deshalb fährst du schneller, nimmst jemand die Vorfahrt, aber Hauptsache, ich bin pünktlich. So dein Dienst stimmt, aber ist die Motivation, ist das Herz noch am Fleck? Und ich glaube, wenn ich damals in dieser Gemeinde war und das gehört habe, da brauchte ich nicht mehr viel mehr Worte. Ich wusste, was ich in der Gemeinde schon erlebt habe und wo ich jetzt stehe. war die Gemeinde immer noch dieser goldene Leuchter, der gescheint hat in den ganzen Bereich, in die Stadt hinein, oder waren sie nur nach innen gekehrt und haben nur geguckt, oh, wir sind eine reine Gemeinde, das Böse lassen wir nicht dulden, das dulden wir nicht. Und ich habe mich gefragt, was ist mit dieser ersten Liebe gemeint? Was könnte damit gemeint sein? Und als erstes assoziiere ich damit natürlich so eine bräutliche Liebe, so mäßig, die, wenn man sagt, die Flitterwoche ist irgendwann vorbei, Jesus sagt, nein, die Flitterwoche, die ist für immer, und wenn nicht, dann sollst du wieder dahin zurückkehren. So, es ist doch kein Problem, wenn man einen neuen Job hat oder so und sich darin wohlfühlt, dann muss man nicht aufgeweckt werden, jetzt geh arbeiten, sondern man freut sich darauf. Oder wenn man eine neue Freundschaft hat, vielleicht frisch verliebt ist und jemand sagt zu dir, heute musst du mit deinem Freund Zeit verbringen. Das wäre irgendwie komisch, oder? Sondern man geht aus freiem Herzen. Es ist ein Privileg, eine Freude, dafür Zeit aufzuwenden. Könnte das damit gemeint sein, diese erste Liebe? Oder ein zweites, dachte ich, könnte auch ein Wissen ohne Taten gemeint sein. So die Motivation, die Liebe fehlt. So das Wissen ist da, aber die Werke dazu stimmen nicht. Wie wenn man in Gottesdienst kommt, man singt die Lieder, aber passt das Leben, stimmt es überein? Und eine Kirche, die nur nach innen gerichtet war, die verpasst hat, den Blick auf den Nächsten zu richten. Liebe fasst doch die Weisungen Gottes zusammen. Liebe Gott, deinen Nächsten und dich selbst. Das fasst zusammen, was Gott vorhat. Und ja, ich glaube, der Text spricht da voll für sich, deshalb lesen wir weiter. Eins allerdings muss ich anerkennen. Du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten genauso wie ich. Ich dachte dann so beim Lesen, meine erste Reaktion wäre, ja, pfeif mal auf Leere, dass wir irgendwie das Böse nicht dulden, was auch immer das heißen soll. So die Liebe ist das Wichtigste, aber nein, der nächste Vers ist direkt so, nee, Jesus verabscheut falsche Praktiken und Lehren, genauso wie es die Gemeinde getan hat und lobt es sogar wieder. Und deshalb sagt er am Ende, wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Das Paradies, der Ausblick auf den Zustand der perfekten Gemeinde. Kein Leid mehr, keine Sorgen, keine Konflikte, nicht mehr dieses Durchhaltevermögen, was dann gefragt ist. Aber es fängt hier an und die Gemeinde darf sich darauf freuen. Und so endet diese Postkarte, der Brief von Jesus an die Gemeinde. Und wie wirkt es, wenn man dort gesessen hat? Wie hat es auf Johannes gewirkt, der das gehört hat? Ich fand es interessant, man nennt ihn doch auch Apostel der Liebe. Und was wird angekreidet? Dass die erste Liebe verlassen worden ist? Wenn das stimmt, wär's voll spannend. Aber Jesus, er tadelt nicht nur, er sieht es, was super läuft, er stimmt damit überein, aber er ruft die Leute immer wieder zurück zum Kern. Und davon, glaube ich, dürfen wir uns auch berühren lassen. Und ich habe das vor ein paar Jahren erlebt. Ich war auf Bibelschule unterwegs und da ist es leicht, Jesus nachzufolgen. Man hat morgens, mittags, abends Teaching und dazwischen Lobpreis und da dazwischen Essen mit anderen Christen. Also es ist leicht, Jesus nachzufolgen, brennend unterwegs für ihn zu sein. Und dann waren wir unterwegs, haben verschiedene Gemeinden besucht und es umgesetzt, was wir gelernt haben. Und ich kam dort in so eine Mission Base, in einen Raum rein. Und da stand an der Tür so ein Satz, an diesem Ort wird Jesus verschwenderisch geliebt. Und ich dachte, Alter, was steht denn da? Das hat mich irgendwie, weiß nicht, war mir unangenehm, sowas zu lesen, habe die Tür zugemacht, habe mich auf mein Bett gesetzt und auf einmal, während ich mich hinsetze, wurde ich so überführt und dachte, was mache ich eigentlich? Bin ich nicht mehr berührt davon, einfach Jesus zu lieben, den Nächsten zu lieben? So berührt es mich nicht mehr und ich musste dann beten. Buße tun, habe mich umgekehrt und habe wieder gesagt, ich will meine Prioritäten ordnen. So, Jesus soll die Nummer eins sein. Darum geht's. Nicht einen guten Dienst zu machen, eine gute Zeit zu erleben, sondern aus der Liebe zu Gott, zu dem Nächsten, zu mir selbst einen guten Dienst zu machen. Und ich weiß, so eine Predigt, das kann voll stark immer unser Appellohr ansprechen, wo wir denken, oh Mann, ich muss Jesus lieben, was soll ich noch alles tun? Aber Liebe funktioniert doch einfach ganz anders. So, du musst nicht mehr tun, sondern das Richtige tun. Du musst dich auf Gott wieder fokussieren und dich berühren lassen von den Werken, wo es doch so einfach ging. Wenn man richtig in Jesus verliebt war, erinnert ihr euch nicht an die Zeit? Wann kann ich wieder meine Bibel lesen? Gott, ich brauche dein Wort wieder, deine Offenbarung. Wann sprichst du wieder zu mir? Ich lebe von deinem Wort. Solche Gefühle, die da wieder aufstehen. Und ich glaube, sowas hat Johannes dort an die Gemeinde in Ephesus adressiert. Aber jetzt dürfen wir von der zweiten Gemeinde hören. Laodicea.
Jawohl. Danke, Samuel. Habt ihr noch Kraft? Spannend, oder? Eigentlich gäbe es ja 7 Schreiben. Aber das wäre vielleicht ein bisschen zu viel für eine Predigt. Laodicea, die letzte, wir hatten gerade die erste der 7 Gemeinden Ephesus, jetzt kommt die letzte der 7. Und wir starten da gleich in den Text hinein, Kapitel 3, Abvers 14. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Ganz schön starke Worte, oder? Denn du sprichst, ich bin reich und ich habe Überfluss und mir mangelt's an absolut nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Das hört sich auf den ersten Eindruck ein bisschen hart an, oder? Also schon durchaus sehr direkt die Worte von Jesus. Aber was wäre dir lieber, dass Jesus, der dich so sehr liebt, der so an deinem Leben interessiert ist, der so einen hohen Preis für dich bezahlt hat, wäre es dir lieber oder wäre es mir lieber, dass, wenn sich unser Leben gerade wegbewegt von der Gemeinschaft mit ihm und in anderen Dingen, wirklich in Dingen, sein Zentrum findet, wäre es dir lieber, dass er sagt, na passt schon, ist nicht so schlimm und du gehst eigentlich unter in dem, wo sich dein Herz danach ausgerichtet hat, was anderes anzubeten? Oder wäre es dir lieber, dass da jemand Wahrheit in Liebe spricht, die dich rettet und die dich auf der Spur hält? Und das ist das Herz von Jesus. Er spricht mit einem Herzen, das erfüllt ist von Liebe, und er spricht Wahrheit in unser Leben. Wiederum, Liebe ohne Wahrheit bringt wenig Veränderung, oder? So ein passt schon, ist ja eh nicht so schlimm, ein schau mal einfach weg. Und eigentlich driftet gerade die Beziehung zwischen uns auseinander. Umgekehrt, Wahrheit ohne Liebe ist einfach nur grausam. Ja? Da gibt es manche auch, die herumlaufen mit dem genauen Auge und auch so ein Gottesbild haben, dass er nur die ganze Zeit am Schauen ist, was da nicht stimmt in unserem Leben. Aber eigentlich geht es Jesus um Beziehung. Und er möchte nicht, dass das, was wir vielleicht Tag für Tag nicht erkennen, weil es eben wie bei dem Garten ein stetiger, langsamer Wildwuchs sein kann. Oder ein anderes Bild wäre, ich weiß nicht, seid ihr schon mal auf der Luftmatratze gelegen, am Meer, Strandnähe und eingeschlafen oder kurz unachtsam gewesen und auf einmal wart ihr da, keine Ahnung, 50, 100 Meter schon im Meer drinnen und dachtet euch, ui, wie ist denn das jetzt passiert? Das war ja gar nicht so beabsichtigt. Es sind eben diese langsamen Prozesse, die passieren können und die wir gar nicht selber erkennen, wo wir wirklich seine Stimme brauchen. Aber es ist eine liebevolle Stimme. Und da spricht er seine Gemeinde in Laodicea an. Die Stadt Laodicea hatte so einen Reichtum, die war strategisch so gut gelegen als Handelsstadt, dass sie sogar, das kann man nachlesen, 60 nach Christus, nach enormen Schäden durch ein Erdbeben freiwillig auf Finanzhilfe von Rom verzichtete. Also nur um ein Bild zu haben, was für ein Überfluss in dieser Stadt geherrscht haben muss. Und keine Gemeinde, verglichen mit den anderen 6 Gemeinden, lebte äußerlich so gut situiert, wie es Laodicea war. Aber ist es nicht scheinbar gerade dort, wo eine Gemeinde sehr gut situiert ist, dass sie nicht umso mehr der Gefahr unterliegt, abzudriften, weil doch eine ganz schöne Versuchung auch da ist, sich auf andere Dinge, auf Materielles in dem Fall, auf Reichtum, auf Gold, auf auch den Handel, der damals betrieben worden ist, auf das zu stützen, anstatt auf Jesus Christus allein sich zu stützen. Und das ist eine Frage der Anbetung und es ist eben nicht etwas, was von heute auf morgen passiert, sondern es ist ein stetiger Prozess, wo unser Anbeterherz, weil du und ich gemacht sind als Anbeter, weggeführt werden kann von der wahren Quelle. Und das ist auch schon das Stichwort, nämlich zu dem, dass Jesus hier sagt, du bist weder kalt noch warm. Ich wünschte, du wärst eins von beiden, du bist lauwarm. Und tatsächlich spricht hier Jesus in den damaligen Kontext hinein, auch in die damalige Lage dieser Stadt hinein, weil Wasser gab es in Laodicea nur über eine kilometerlange Wasserleitung gebaut durch die Römer. Und da gab es 2 Quellen, die hier eingespeist worden sind und wo kaltes Wasser und warmes Wasser zusammenkamen. Zum einen von Hierapolis, da kam das heiße Wasser daher, aber auch von Kolossea, da kam das kalte Wasser daher. Und wenn sich diese beiden Strömungen vermischt haben oder länger gestanden sind, dann konnte es passieren, dass es eben lauwarm und eigentlich dann nicht mehr so genießbar war, dieses Wasser. Und Jesus, er nimmt da Bezug. Jeder konnte verstehen, mit welchen Worten da eigentlich Jesus auch in ihr Leben hineinspricht. Und so wie eben Laodicea der direkte Anschluss an eine Quelle fehlte, sie hatten da kaltes und warmes Wasser, das sich gemischt hat, so fehlte der Gemeinde der direkte Anschluss und die Versorgung durch Jesus. Und wir lesen weiter in Vers 18. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Und auch da ist kein Zufall, dass Jesus über Gold spricht, dass er über Kleidung spricht und dass er über Augensalbe spricht. Weil tatsächlich war es damals so, dass Laodicea als Handelsstadt zum einen einen Riesenreichtum hatte, das haben wir schon gehört. Da waren Goldschätze, da war Reichtum auch in der Gemeinde. Aber Jesus spricht von einem anderen Wert. Jesus spricht von einem ewigen Wert. Jesus spricht von einem Wert der Beziehung mit ihm, die auch geläutert sein kann, wo es Herausforderungen geben kann in unserem Leben, wo es aber sich so sehr lohnt, das zu empfangen. Also wenn Jesus von Kaufen spricht, sagt er nicht, wir müssen ihm irgendwas geben, sondern er spricht eigentlich, dass wir umsonst bei ihm kaufen können. Wir dürfen unsere Hände aufmachen und einen Schatz empfangen, der viel mehr wiegt als alle Schätze der Welt. Die Laodicea, die wussten, wovon Jesus spricht. Aber er spricht auch über Kleidung, über weiße Kleidung. Und das ist witzig, weil damals Laodicea war bekannt dafür, dass sie mit schwarzer Wolle schwarze Kleidung auch produziert hat. Und Jesus spricht hier ist fast wie eine Karikatur von der Kleidung, die dort produziert worden ist und auch getragen worden ist. Und er sagt, hey, ich habe eine Kleidung, die rein ist, die weiß ist. Ich habe eine Kleidung, die dich wirklich bedecken möchte, wo du vielleicht feine Kleider trägst. Ich habe eine Reinheit, ich habe einen Wert, der über dem steht, was äußerlich in deinem Leben da gerade sichtbar ist. Und zu guter Letzt war Laodicea bekannt für, ja, tatsächlich eine Augensalbe, wo Augenleiden Heilung oder Linderung erlebt haben. Aber auch hier spricht Jesus hinein, eigentlich in die Blindheit, wo auf der einen Seite diese Ressource da war, dass da körperlich was besser wird, spricht Jesus in einen geistlichen Zustand hinein, in eine geistliche Blindheit und fordert auf oder möchte eigentlich anbieten, dass er der ist, der wirkliches Sehen, wirkliches Wahrnehmen, wirklichen Fokus schenken möchte. Dann geht es weiter, Vers 19, alle, die ich lieb habe, muss man fast festhalten, diese paar Worte hier, alle, die ich lieb habe, ist Ausdruck der Liebe von Jesus. Es ist kein Brief, wo Jesus im Groll eigentlich schreibt, sondern es ist eigentlich ein Liebesbrief von Jesus an dich und an mich und schon vor allem auch damals an die Gemeinde Laodicea. Es geht weiter, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige. Züchtige ist so ein Wort, was, ich glaube, weiß nicht, wer von euch das im alltäglichen Sprachgebrauch verwendet. Ein anderes Wort wäre zu erziehen oder sichtbar zu machen, zu überführen, vor Augen zu führen, was da eigentlich eine Kurskorrektur oder was da eine Erziehung braucht. So sei nun eifrig und tue Buße. Auch das ist nicht so ein Alltagswort, oder? Kehre um, dreh dich um. Da, wo du Grad für Grad abgedriftet bist, komm zurück in meine Arme. Komm zurück in die Gemeinschaft mit mir. Komm, öffne dein Herz, lass los von all dem, wo du eigentlich Ersatzgötter gewählt hast, wo vielleicht Reichtum zu deinem Ersatzgott wurde, wo vielleicht aber auch Gesundheit zu deinem Ersatzgott wurde, und komm zurück zu dem wahren Herz der Anbetung, komm zurück zu dem Ort, wo ich die Nummer eins bin. Tue Buße, dreh dich wieder zu mir und kaufe Gold, das geläutert ist, also empfange etwas, was du dir sowieso nicht verdienen kannst. Also wie der Samuel schon gesagt hat, kein Appell, in irgendein Leistungsdenken zu kommen, oh, ich muss jetzt krampfhaft Buße tun, sondern es ist eigentlich ein Ehrlichsein mit sich selbst, wo man gelandet ist auch in seiner Beziehung mit Jesus, und ein Annehmen, ein Neuannehmen von seinem Reichtum, von einem ewigen Reichtum, von seiner Augensalbe, von seinem Augenöffnen, aber auch von seiner Reinheit da, wo eigentlich Schande in unser Leben hineingekommen ist, weil wir Kompromisse eingegangen sind. Und es ist eigentlich so liebevoll, wie da Jesus zu dir und zu mir spricht. Und dann in Vers 20 und auch 21 die Einladung und das Versprechen, was passieren wird, wenn wir eben umkehren. Und da sagt er alle, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Der Tisch ist gedeckt. Jesus hat den Tisch gedeckt. Du musst ihn nicht decken, aber er lädt dich ein, dass du zu ihm als deine Quelle kommst. Er lädt dich ein, dass du dort loslässt, wo du vielleicht deine Sicherheit gebaut hast, aber gerade auch in dieser Zeit merkst, dass das, was scheinbar in der Vergangenheit als sicher galt, um ehrlich zu sein, nicht wirklich Sicherheit geben kann. Nur er kann wirkliche Sicherheit geben. Und da lädt er ein, aufzumachen. Er lädt ein, sich mit ihm zu Tisch zu setzen, Gemeinschaft zu haben, Freundschaft zu pflegen. Es geht weiter. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Eine ziemlich starke Aussage, oder? So wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wo hat sich dein Herz vielleicht von der Quelle entfernt? Wo bist du so Stück für Stück abgedriftet und merkst gerade, dass da Licht hineinkommt, dass da Wahrheit hineinkommt, dass da das Bild, auch wo du gerade stehst, dass du das besser wahrnehmen kannst, weil es dir der Heilige Geist aufzeigt. Das Fiese an Täuschung und Getäuschtsein ist, dass wir selber nicht draufkommen. Ja? Dass wir abdriften, dass unser Herz sich Schritt für Schritt an andere Dinge klammert und wir dann zu dem werden, was wir anbeten. Das ist das Gemeine. Das ist auch das Positive an Anbetung, aber es ist auch die Herausforderung, dass da, wo Jesus nicht das Zentrum unserer Anbetung ist, dass wir eigentlich, dass das, was wir anbeten, uns dann gefangen hält und nicht frei macht. Aber Jesus möchte dich frei machen. Und jetzt wird der Samuel uns dann noch ins ABC der Umkehr hineinführen.
Ja. So cool ist auch, hätten wir noch mehr Zeit und würden Kapitel für Kapitel für Kapitel weiterlesen in der Offenbarung, dann treffen wir ganz am Ende auf Offenbarung 21, 22, wo eigentlich jede Verheißung der Sendschreiben nochmal wiederholt wird. Das blüht nämlich den Leuten, die an Jesus festhalten, sie werden im Paradies landen. Amen. Und ich finde es ja echt krass, wie könnten wir umkehren? Wie funktioniert es, dass wir weiter an Jesus halten? Und in Ephesus, in diesem Brief, hat Jesus gesagt, erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Kehre um und handle wieder so wie am Anfang. Eine einfache Beschreibung, wie sowas praktisch aussehen könnte, so eine Umkehr. Wir haben von dem Garten gesprochen, der so verwildert ist. Aber wenn dein Nachbar nicht einen schönen Garten hätte, dann würde dir gar nicht auffallen, dass deiner so aussieht. Man braucht ein Bild, oder? Um wo hineinzukommen. Und so ist es auch bei Umkehr. Es langt nicht einfach zu sagen, das läuft falsch, sondern es braucht diesen höheren Weg. Du musst wissen, ja, was soll ich jetzt machen? Wohin soll ich denn jetzt gehen? Und die Antwort ist einfach, zu Jesus, an ihm zu halten. Weil es funktioniert nicht, Christ sein ohne Jesus. Und so wie wir bei dem Brief in Laodicea gelesen haben, könnte das eine Frage für dich sein. Bist du offen für das Klopfen von Jesus in deinem Leben immer wieder? Bist du offen für die Bibel, für das Wort Gottes? Darf das Korrektur in dein Leben sprechen? Solche Fragen könntest du dir stellen. Oder ich glaube, ich muss es gar nicht erwähnen, wenn du gefragt wirst, hast du nicht mal Jesus schon mehr geliebt? War der Ausdruck von dir, von seiner Liebe, mal nicht klarer? Wo Leute dich gefragt haben, warum bist du so gut drauf? Und heute denkst du, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. So sonntags ist noch gut, aber montags nicht mehr. So Liebe muss man nicht erarbeiten, sondern das darf man empfangen, das darf man ausleben. Und ja, das ist einfach die Einladung heute an uns, Stück für Stück uns wieder zu erinnern, dran zu halten. Und oftmals verkopfen wir die Sache, denken, oh, wie funktioniert das? Ich habe mal so einen schönen Satz gelernt über Beziehung und ich glaube, das funktioniert auch mit Jesus. Verhalte dich einfach mal so eine Weile, als wenn du Jesus unendlich lieben würdest. Wie würde dann dein Leben aussehen? Und zieh das einfach mal durch eine Weile und dann wirst du sehen, das setzt sich um. So kann das Leben mit Jesus aussehen. Und jetzt wollen wir in eine Zeit reingehen, wo du das praktisch noch kurz festmachen darfst. Vielleicht stehen wir gemeinsam auf. Und ich weiß nicht, was dich angesprochen hat aus dem Wort heute. Wenn dich was angesprochen hat, ja, Halleluja, du bist schon auf dem Weg, dein Herz ist formbar, du bist unterwegs. Und Jesus hat bestimmt einen ganz anderen Punkt bei dir gehighlightet oder offenbar gemacht als bei mir. Aber wir wollen eine Zeit nehmen, wo wir da reagieren können. Und wie wir gehört haben, Jesus, Umkehr ist nicht, Jesus sagt, das läuft falsch, sondern Jesus zeigt eine Option, dahin sollst du kommen. Zeigt ein Bild von dem schönen Garten, deshalb muss deiner nicht verwuchert werden oder bleiben. Und da wird Bench noch weiter reinsteigen jetzt.
Hey, danke Samuel. Ja, lass uns jetzt wirklich in so eine Zeit hineingehen noch, wo wir Jesus begegnen. Und auch wenn du heute da bist und du hast gehört über erste Liebe, verlassen zu haben oder vergessen zu haben, und denkst dir, boah, ich habe ja noch gar nicht überhaupt mal die erste Liebe erlebt. Also du stehst da und sagst, hey, ich bin vielleicht das erste Mal hier im Gottesdienst oder das erste Mal am Livestream, ich kenne Jesus ja noch gar nicht. Hey, dann ist auch die Einladung an dich, jetzt dein Herz aufzumachen und diese erste Liebe überhaupt das erste Mal in deinem Leben zu erfahren. Vielleicht hast du Jesu Präsenz, Jesu Gegenwart schon im Lobpreis so stark wahrgenommen und dich gefragt, ja, wer klopft denn da eigentlich an meinem Herzen an? Ja, was passiert denn da eigentlich mit mir? Und ich möchte dich so einladen oder, ja, und auch dir so zusprechen, dass da Jesus an deinem Herzen anklopft. Und dass er dich einlädt, in diese Freundschaft einzutreten. Und es ist gar nicht kompliziert. Du kannst dein Herz aufmachen. Du kannst eine Entscheidung treffen, ein Gebet sprechen, wo du dein Leben ihm hingibst, wo du ihn einlädst, in dein Leben zu kommen, wo du auch da, wo du auch in deinem Herzen sichtbar, wo es sichtbar gemacht worden ist, wo du siehst, boah, da ist Scham, da ist Schuld, da ist ein Rucksack voller Steine, der auf meinen Schultern liegt. Ich möchte es eigentlich loswerden. Herr Jesus, er kann dir das heute Morgen abnehmen. Er möchte dir das heute Morgen abnehmen. Hey, es ist Ostern vor der Tür. Das ist der Grund, warum er ans Kreuz gegangen ist. Das ist der Grund, warum er auferstanden ist. Das ist der Grund, warum er den Sieg errungen hat, um dir diesen Rucksack abzunehmen, um dir ein neues Leben zu schenken, um dich in eine Beziehung zu führen, die wirklich gesichert ist durch ihn. Eine Beziehung, die auf ihm steht, das Fundament. Er ist der, der dir nachgeht. Und wenn du das heute Morgen bist, ich möchte dich so einladen, da einfach wirklich dein Herz aufzumachen und mitzubeten. Und in einfachen Worten, vielleicht hast du noch nie in deinem Leben gebetet, aber das macht nichts. Du kannst wie mit deinem Freund, kannst du mit Jesus jetzt in Kontakt treten und ihm wirklich deinen Rucksack benennen. Du kannst ihm deine Schuld benennen und er möchte dir Vergebung schenken. Er möchte dir neues Leben schenken. Aber auch wenn du heute da bist und du merkst, boah, eigentlich mein Herz brennt nicht mehr so, wie es vor einem Jahr oder vor 3 Jahren oder vor 5 Jahren gebrannt hat. Und es ist eigentlich Zeit, neu zu brennen. Es ist Zeit, neu in diese erste Liebe einzutreten. Und da möchte ich deinen Blick auf Jesus lenken. Und zwar, wie sehr er dich liebt. Wie sehr er dich immer geliebt hat. Weil er hat diesen Brief schreiben lassen oder diese Briefe schreiben lassen aus einem Herzen der Liebe heraus. Seine Liebe ändert sich nicht. Seine Liebe wird nicht entzogen, da wo du scheiterst, da wo du vielleicht langsam abgebogen bist. Das hat nichts mit seiner Liebe getan. Aber es hat was mit deiner Liebe getan, weil du dich von der Quelle weg entfernt hast. Und unser Leben ist eine Reflexion, eine Spiegelung von dem, was Jesus seit jeher in unser Leben hineinstrahlt. Er liebt dich. Er ist für dich. Er steht für dich ein. Und er möchte dir seine Gnade auch ganz neu anvertrauen. Er ist wirklich für dich da. Und er schaut dich gerade mit liebevollen Augen an. Die Frage ist, möchtest du das spiegeln? Möchtest du das aufnehmen, annehmen? Kannst du das annehmen? Oder ist da noch Scham und du denkst dir, ja, ich muss doch etwas leisten. Ich muss doch etwas in eigener Kraft auf die Reihe kriegen. Aber eigentlich möchte er die Kraft in deinem Leben sein. Eigentlich möchte er die Liebe in deinem Leben sein. Und wenn du das bist, ich lade dich einfach ein, kurz einen Moment innezuhalten, deine Augen zu schließen, wenn es dir hilft, dich zu konzentrieren und wirklich auch dich, ich empfinde auch in meinem Herzen, dass da Schmerz sein kann, dass du vielleicht Schmerz empfindest darüber, dass du ja wirkliche Reue in deinem Herzen und ich lade dich ein, das nicht wegzudrücken, diesen Schmerz, sondern den zuzulassen, weil das ist ein Schmerz, der in etwas Gutes hineinführen möchte. Es ist ein Schmerz, der dich in eine Begegnung hineinführen möchte. Und du darfst es auch ausdrücken, wenn da Schmerz ist in deinem Herzen, wenn da sichtbare, spürbare Reue ist, über auch Entscheidungen, die du getroffen hast in der Vergangenheit, wo du eigentlich jetzt so klar vor Augen hast, dass dort der Ort, der Punkt war, wo du begonnen hast abzubiegen. Dass dort der Ort und der Punkt war, wo du begonnen hast, andere Dinge in dein Leben hineinzulassen. Und am Anfang war es sogar so, dass dein Leben besser geworden ist. Aber jetzt hast du realisiert, nein, das war nur Fake. Das war eine Täuschung. Ich wurde reingelegt. Und du realisierst es gerade. Aber lass es zu. Lass auch diesen Schmerz zu. Und lass daraus was Schönes entstehen. Weil das, was Jesus daraus entstehen lassen möchte, ist wirkliche Umkehr. Wirklicher Neustart, wirkliche Kraft der Veränderung in deinem Leben. Und dass es nicht Jahre dauert, um wieder an dem Ort zu kommen, wo du vor 5 Jahren warst und wo dein Leben so heil und so schön war, sondern dass es schneller geht, weil er gnädig ist. Halleluja. Oh Jesus, wir danken dir so für deine Gegenwart. Wir danken dir so, dass du ein guter Gott bist und da, wo du uns Dinge aufzeigst in unserem Leben, wo du uns auch Lügen aufzeigst, wo du uns auch einen falschen Lebensstil aufzeigst, dein Ziel ist, uns in absolute Freiheit zu führen. Dein Ziel ist, uns in eine Freude, in einen Frieden und in eine Gerechtigkeit hineinzuführen, wo unser Herz aufatmet, wo wir in der Beziehung mit dir aufatmen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du wirklich unsere Herzen durchforscht. Ich bete, dass du mit Wahrheit kommst jetzt in diesem Moment. Ja, dass du auch mit Befreiung kommst, dass wir imstande sind, loszulassen. Oh Jesus, ich bete, dass du neu zum Mittelpunkt wirst unserer Anbetung, dass da, wo auch Reichtum, wo Wohlstand uns eigentlich ja, in eine neue, aber doch Fake-Sicherheit geführt hat, dass wir das auch heute loslassen können, dass wir zu dir hin umdrehen, dass wir uns zu dir hin wenden und dass wir als deine Söhne und Töchter, dass Herrlichkeit uns anstrahlt, dass Schönheit wiederhergestellt sei, da wo wir, ja, da wo auch falsche Entscheidungen Scham in unser Leben gebracht haben. Oh, ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass wir wirklich das annehmen können auch, deinen Dienst an unseren Herzen, deinen Dienst an unseren Gedanken, ja sogar deinen Dienst an unserem Körper.